Ja, liebe Gemeinde, liebe Gottesdienstbesucher, was für schöne Lieder, was für kraftvolle Lieder haben wir gerade eben schon gesungen und uns eingestimmt auf diesen Tag, auf den Karfreitag, wo wir insbesondere darüber nachdenken wollen, was Jesus getan hat. Ja, ich sage nichts Neues, wenn ich beschreibe, wie die aktuelle Situation ist in unserem Land, möglicherweise auch in unserem Leben. Ist geprägt von vielen Unsicherheiten. Ja, wir haben einen Krieg gar nicht mal so weit von hier entfernt und irgendwie nimmt das kein Ende. Im Gegenteil, irgendwie baut sich da immer mehr und mehr was auf. Es gibt viel Gewalt, es gibt viel Leid. Ja, wir hören von Mord und wir hören von Zerstörung und das gefühlt wirklich tagtäglich. Aber das Böse, das ist nicht nur draußen, sondern wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, mit unserem Leben, dann werden wir auch bei uns so viel Böses finden. Ja, in Gedanken, die wir hegen, in Worte, die wir sagen und auch das, was wir tun. Und dann stellt sich vor allem immer wieder eine Frage, woher kommt dieses Böse eigentlich? Was ist denn eigentlich der Ursprung des Bösen? Und die Antwort, die finden wir ganz am Anfang der Bibel. Dort im Garten Eden, da kommt diese eine falsche Entscheidung zum Vorschein und die Sünde in die Welt. Ja, Adam und Eva, sie essen von der Frucht und das Erste, was sie erfahren, das ist die Trennung von Gott. Ja, sie verstecken sich, sie haben Angst und Gott fragt, Adam, wo bist du? Ja, Gott wusste ganz genau, wo Adam war. Aber diese Frage, die offenbarte die Trennung zwischen dem Menschen und Gott, ja, die Schuld, diese Distanz zwischen dem heiligen Gott und dem gefallenen Menschen. Und von diesem Moment an, da zieht sich eine Spannung durch die ganze Bibel. Und zwar mit der Frage, wie kann der Mensch wieder zu Gott kommen? Ja, wer wird den Weg zu Gott wieder ebnen? Und dann viele Jahrhunderte später, ja, dort am Kreuz von Golgatha, da ruft nicht Gott der Vater zu den Menschen, sondern der Mensch, der Sohn Gottes. Er ruft, er schreit zum Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der ewige Sohn, der erlebt selber die Trennung. Und warum? Damit der Weg zu Gott wieder geöffnet ist. Ja, die Kreuzigung Jesu, sie ist uns sehr, sehr gut vertraut. Und doch sollten wir jedes Mal und immer wieder sehr genau lesen, die Textstellen von der Kreuzigung, als wenn wir es zum ersten Mal lesen und als wenn wir zum ersten Mal davon hören. Und in diesem Sinne wollen wir uns auch jetzt den Predigttext durchlesen in Markus Kapitel 15, Vers 33 bis 39. Und bitte schlagt mit mir auch eure Bibeln auf. Markus 15, Vers 33 bis 39. Und da steht, als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zum Trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ja, ich denke, es ist ganz hilfreich, kurz über das Markus-Evangelium nachzudenken und auf das ganze Markus-Evangelium zu blicken, ja, und dann auf den Abschnitt, in dem unser Predigttext hier eingebettet ist. Das Markus-Evangelium ist wahrscheinlich das älteste Evangelium von den Vieren und auch das kürzeste. Es wurde sehr wahrscheinlich an Christen im Römischen Reich geschrieben, also an Heiden, die mit der jüdischen Tradition eher weniger vertraut sind. Und deswegen erklärt Markus auch immer wieder jüdische Begriffe und auch jüdische Bräuche. Und vielleicht ist es euch auch schon mal aufgefallen, als ihr das Markus-Evangelium durchgelesen habt, dass er recht schnell schreibt. Also er verwendet sehr häufig die Worte sogleich oder und dann. Also das Markus-Evangelium ist wirklich voller Bewegung. Ja, und er schreibt sehr direkt, also sehr klar und auch recht knapp. Und er betont immer wieder die Handlungen. Also er legt weniger Betonung auf die langen Reden, so wie Matthäus es tut oder Johannes es tut. Und er legt vielmehr den Fokus darauf, ja, was Jesus tut. Also über seine Wunder spricht er, über seine Taten und auch über die Konfrontation mit dem Bösen. Ja, es geht bei Markus wirklich Schlag auf Schlag. Und das Evangelium von Markus, das gliedert sich in zwei Hälften ganz grob. In der ersten Hälfte, Kapitel 1 bis 8, da zeigt Markus, wie Jesus auftritt, ja, wie er wirkt, wie er heilt und wie er seine Vollmacht zeigt. Und das gegenüber Krankheiten, gegenüber Dämonen und gegenüber die Natur. Und dann gibt es die zweite Hälfte, Kapitel 8 bis 16. Und da richtet er den Blick immer deutlicher auf das Kreuz. Ja, Jesus, er beginnt dreimal seinen Tod anzukündigen. Und dann geht auch der Weg sehr, sehr zielstrebig nach Jerusalem. Und dann ab Kapitel 11 beginnt die sogenannte Passionswoche, also der Weg von Jerusalem bis hin zur Kreuzigung. Und ab Kapitel 14 dann kommt es zu den ganz entscheidenden Ereignissen, also das letzte Abendmahl, die Verhaftung, das Verhör, dann die Verleugnung durch Petrus. Und Kapitel 15 beschreibt dann die Kreuzigung selbst. Und hier setzt unser Predigttext ein. Also Markus, er schildert auch die Kreuzigung sehr knapp und auch sehr gewaltig. Ja, er verzichtet auf Details, wie es Lukas zum Beispiel tut. Er konzentriert sich hier auf das Wesentliche. Und besonders auffällig, vielleicht ist es euch auch gerade eben aufgefallen, in unserem Abschnitt sind letztlich vier Punkte. Ja, die Finsternis, die über das Land kommt, dann der laute Schrei Jesu und seine Worte, dann das Zerreißen des Vorhangs im Tempel und schließlich dann die Reaktion vom römischen Soldaten. Und diese vier Beschreibungen, die wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Ja, zuerst die Finsternis, in Vers 33, da steht: Und als die sechste Stunde kam, entstand eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Ja, bevor die Finsternis eingesetzt hat, da hat Jesus drei Sätze gesagt. Zuerst: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann, als Maria und Johannes sieht, da sagt er: Siehe deine Mutter, siehe dein Sohn. Und schließlich wendet er sich an den bußfertigen Verbrecher am Kreuz und er spricht: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das sind Worte voller Gnade. Das sind Worte voller Liebe. Wenn wir uns mal die Situation vor Augen führen: Jesus, er hängt dort am Kreuz. Jesus, er durchleidet größte Schmerzen. Und dann sagt er diese Worte. Aber dann genau zur sechsten Stunde, also es war gegen Mittag gewesen, wird es plötzlich stockfinster. Ja, der jüdische Tag, der beginnt ungefähr um 6 Uhr morgens und jetzt ist es 12 Uhr. Also die Zeit, in der die Sonne normalerweise am höchsten Punkt steht. Ja, es ist der hellste Moment des Tages und doch wird es plötzlich stockfinster, wird es ganz dunkel. Und das eben nicht für ein paar Minuten wie bei einer Sonnenfinsternis, sondern für ganze 3 Stunden. 3 Stunden völlige Finsternis. Diese Finsternis, sie war übernatürlich. Und die Frage, die sich hier aufdrängt, ist das ein Zeichen dafür, dass Gott nicht mehr da war? Also hat sich Gott hier zurückgezogen? Wir wollen hier in die Schrift schauen. Die Juden, die kannten das Wesen Gottes sehr, sehr gut. Und sie wussten, dass Gott Licht ist. Ja, in Psalm 27, Vers 1, da steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Oder Kapitel 18, Vers 29, der Herr, mein Gott, erhält meine Finsternis. Oder Kapitel 36, Vers 10, in deinem Licht sehen wir das Licht. Und Jesaja 2, Vers 5 ruft das Volk auf, kommt, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Gott ist Licht, ja, in seinem Wesen und auch in seiner Gegenwart. Und Jesaja, Kapitel 60, spricht davon, dass dieses Licht eines Tages die ganze Welt erfüllen wird. Ja, die Völker, die werden zum Licht kommen. Dass Gott Licht ist, das steht außer Frage. Aber die Juden, die wussten auch, dass sich Gott den Menschen immer wieder auch in der Dunkelheit begegnete. Ja, da denken wir zum Beispiel an die Situation in Ägypten. Ja, die neunte Plage war eine Finsternis, die 3 Tage andauerte. Und es war eine Strafe Gottes gegen den Pharao. Das lesen wir in 2. Mose Kapitel 10. Oder dann ein wenig später in 2. Mose Kapitel 19, da steht das Volk Israel am Berg Sinai. Ja, es ist der 3. Tag, so wie Gott es angekündigt hatte. Und dann geschieht es. Gott selbst, er steigt herab auf den Berg und das nicht in einem strahlenden Licht, sondern in einer dichten Wolke, begleitet von Donner, begleitet von Blitz und mit mächtigem Posaunenschall. Und das, ja, der ganze Berg, der bebte und Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen. Und dann im 20. Kapitel gibt Gott die 10 Gebote. Und auch hier heißt es, um den ganzen Berg lag dichte Finsternis. Die Menschen, sie sahen es und sie fürchteten sich, weil Gott in der Finsternis war. Aber warum eigentlich zeigte sich Gott bei der Übergabe der 10 Gebote in dieser dichten Finsternis? Also als gewaltiger und als furchterregender Richter. Ja, die Antwort, sie ist recht einfach, weil das Gesetz, es tröstet nicht, sondern das Gesetz, das soll überführen. Ja, die 10 Gebote, sie sind ein Spiegel, in dem wir unsere Schuld erkennen. Ja, sie zeigt uns nicht, wie gut wir sind, sondern wie heilig Gott ist und wie sehr wir seinen Maßstäben verfehlen. Und Gott wollte seinem Volk am Sinai ganz unmissverständlich klar machen, ich bin heilig und du brauchst einen Mittler, sonst kannst du nicht vor mir bestehen. Und darum sprach das Volk auch voller Furcht, lass Mose mit uns reden, aber nicht Gott, sonst sterben wir. Ja, Gott, er offenbarte sich hier als Richter, damit das Volk erkennt, dass es Erlösung braucht. Das Gesetz war niemals da, um den Weg zur Rettung zu bahnen, sondern es war die Vorbereitung darauf. Ja, es sollte zum Evangelium hinführen. Und genau darum ist der Bogen zum Kreuz hier so wichtig. Ja, am Sinai, da hören wir, du sollst. Und wir erkennen, ich schaffe es nicht. Ich schaffe die Gesetze Gottes, die Gebote Gottes nicht einzuhalten. Und am Kreuz hören wir dann, es ist vollbracht. Und wir wissen, Jesus Christus, er hat es für mich gemacht. Also die Finsternis, sie war nicht die Abwesenheit Gottes, sie war vielmehr ein Ausdruck seiner Gegenwart im Gericht. Ja, also manchmal zeigt sich Gott als Licht und manchmal als Finsternis. Und wenn er sich als Licht zeigt, dann bedeutet es Offenbarung, dann bedeutet es Licht. Aber wenn er sich in der Dunkelheit zeigt, dann bedeutet es Verdammung, dann bedeutet es Gericht. Jesaja 5, Vers 30, sagt, dass Gottes Wort, dass Gottes Gericht kommen wird und sagt, siehe Finsternis und Schrecken, das Licht ist verfinstert. Oder Jesaja 8, Vers 22, da haben wir wieder ein Bild des göttlichen Zorns, von wenn Gott kommt, um sein ungehorsames Volk zu bestrafen. Da steht, siehe, Not und Finsternis, die Finsternis der Angst. Der Prophet Joel sieht das Endgericht voraus. den Tag des Herrn. Und ja, was kennzeichnet diesen Tag? Das lesen wir in Joel Kapitel 2. Sonne und Mond verfinstern sich. Der Tag des Herrn ist groß und sehr schrecklich. Amos sagt, ist nicht der Tag des Herrn Finsternis und nicht Licht? An jenem Tag, spricht der Herr, werde ich die Sonne am Mittag verfinstern. Ja, diese Prophetie, die erfüllt sich wortwörtlich am Kreuz. Ja, am hellen Tag wird es völlig finster. Und nicht, weil Gott nicht da ist, sondern vielmehr, weil er da ist. Und zwar als Richter. Jesus selbst hatte im Garten Gethsemane von dem Kelch gesprochen, den er trinken muss. Ja, und das war nicht nur ein Kelch mit den Schmerzen, mit den menschlichen Schmerzen. Das war der Kelch von Gottes Zorn. Und jetzt trinkt Jesus diesen Kelch. 3 Stunden lang richtet Gott seinen Sohn. Und genau das geschieht jetzt hier am Kreuz. Gott ergießt seinen ganzen Zorn über die Sünde aus. Aber Gottes Zorn, er trifft nicht dich und er trifft nicht mich, sondern seinen eigenen Sohn. Was für ein unfassbares Ereignis. Ja, in diesen 3 Stunden, und darüber sind sich die Evangelien auch einig, war es völlig still. Keiner spottet mehr. Keine weiteren Worte mehr von Jesus. Es gibt kein Licht, es gibt keine Bewegung. Ja, obwohl wir im Markus-Evangelium immer wieder von dieser Bewegung gehört haben, aber in diesen 3 Stunden, da ist still. Nur Finsternis, nur Gericht. Und Jesus, er schweigt. Jesus, er leidet. Er trägt die Strafe für alle, die an ihn glauben werden. Und Jesaja 53 sagt noch etwas, was für uns völlig untragbar ist. Und das haben wir in einleitenden Worten gehört. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Gott gefiel es, Jesus zu zerschlagen. Gott war es, der ihn schlug. Nicht nur die Menschen allein. Ja, 3 Stunden lang richtet Gott seinen Sohn. 3 Stunden lang liegt die ganze Schuld auf ihn. Es ist meine Schuld und es ist auch deine Schuld. Ja, und in diesen 3 Stunden am Kreuz geschieht das größte Zeichen der Liebe, das die Welt jemals gesehen hat. Denn Jesus, er gibt freiwillig sein Leben für uns. Und gleichzeitig wird darin auch sichtbar, wie ernst es Gott meint mit der Gerechtigkeit. Denn er richtet seinen eigenen Sohn, um unsere Schuld zu bezahlen. Ja, nach den 3 Stunden tiefster Finsternis wird es wieder hell. Es ist die 9. Stunde. Also es ist ungefähr 15 Uhr. Die Finsternis, sie verschwindet. Und dann passiert etwas Unerwartetes, ja, letztlich etwas Schockierendes. Jesus rief mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was passiert hier? Gerade haben wir gesehen, dass Gott in der Finsternis voll gegenwärtig war, um seinen Sohn zu bestrafen. Und in dem Moment, als die Dunkelheit verschwand, da erlebt Jesus, dass Gott sich von ihm getrennt hat, dass Gott sich von ihm abgewendet hat. Und Jesus, er schreit. Ja, Jesus, er erfährt hier die Trennung von Gott. Diese Trennung, die unsere Sünde eigentlich verursacht hat. Jesus, er erfährt hier 3 Stunden Zorn und Qual. Und im Anschluss erfährt er keinen Trost, keine Nähe, keinen ermutigenden Wort. Er erfährt ja auch kein Mitgefühl oder keine helfende Hand und keine Stimme, die sagt, ich bin bei dir. Jesus, er war völlig erschöpft gewesen vom Tragen des göttlichen Zorns. Und gerade da, in diesem Moment, da erfährt er die Abwesenheit Gottes. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist der tiefste Punkt seines Leidens. Dieser Schrei, der drückt aber auch Vertrauen aus. Denn Jesus sagt, mein Gott. Und das sogar zweimal. Ja, er sagt nicht Vater, wie er es sonst gesagt hat. Das ist hier das einzige Mal im Neuen Testament, dass Jesus nicht Vater sagt. Es war nämlich die einzige Zeit, in der er von Gott getrennt war. Ja, welche Bedeutung hat dieser doppelte Ausdruck, mein Gott, mein Gott? Wir können diese Frage beantworten, wenn wir uns die Stellen ansehen, an denen es in der Bibel vorkommt. In 1. Mose 22, da sagt der Engel Abraham, Abraham. Oder Gott sagt Mose, Mose. David hat zu seinem Sohn gesagt Absalom, Absalom. Oder Jesus, er sagt zur Martha, Martha, Martha. Oder Simon, Simon. Er sagte auch Jerusalem, Jerusalem. Und hier, mein Gott, mein Gott. Diese Wiederholungen, sie drücken aus, sie drücken ja tiefe Zuneigung aus und auch eine persönliche Liebe. Jesus, er schreit hier nicht gegen Gott, er schreit hier zu Gott. Und Gott, Gott, er schweigt. Warum? Weil Jesus in diesem Moment das Gericht erfährt. Er erfährt die Verlassenheit durch Gott. Ja, das endgültige Gericht ist der Ort, an dem Gott nicht mehr tröstet, wo Gott nicht mehr liebt, wo Gott nicht mehr eingreift. Und genau das erlebt Jesus hier. Und er erlebt es für dich und für mich. Ja, er hat die ganze Strafe getragen. Er hat den Zorn Gottes erlebt. Und jetzt schmeckt er es auch, verlassen zu sein von Gott. Kein Trost, keine Nähe und auch kein Mitgefühl. Aber letztlich ist das die Hölle. Und Jesus, er hat sie für uns gekostet. Und warum? Damit wir es nicht kosten müssen. Jesus, er hat es durchlitten. Und was passiert ringsherum? Vers 35, einige der Umstehenden hörten es und begannen zu sagen, seht, er ruft Elia. Ja, die Menschen damals, sie wussten, dass, was das Alte Testament über Elia gesagt hat. In Malachi Kapitel 4 heißt es, dass Elia vor dem Tag des Herrn wiederkommen wird. Und sie kannten auch die Geschichte aus 2. Könige, dass Elia nicht gestorben ist, sondern lebendig in den Himmel aufgenommen worden war. Ja, und in der jüdischen Überlieferung glaubte man deshalb, wenn eine große Not kommt, wenn der Messias erscheint oder die Welt erschüttert wird, dann wird eben Elia zurückkommen, um die Gerechten zu retten. Und jetzt, nachdem Jesus diesen erschütternden Schrei ausgestoßen hat, fangen sie an zu spotten. Er ruft Elia. Ja, sie wollten ihr Verständnis damit nicht zum Ausdruck bringen, sondern sie spotteten. Ja, vielleicht würden wir erwarten, dass 3 Stunden übernatürliche Finsternis und das eben mitten am Tag die Menschen irgendwie zum Nachdenken gebracht hätte. Ja, dass ihr Spotten ein Ende genommen hätte. Aber stattdessen kehrt der Spott hier wieder zurück. Ja, sie verstehen einfach nicht von dem, was hier wirklich geschehen ist. Und in diesen 3 Stunden wurde ihr Herz auch nicht verändert. Und dann in Vers 36, jemand lief hin, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sagte, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herunterzuholen. Ja, sie geben ihm hier einen billigen Soldatenessig, um ihn ja letztlich irgendwie am Leben zu erhalten. Ja, und das machten sie eben nicht aus Mitleid, sondern um zu sehen, ob möglicherweise noch ein Wunder passiert. Ja, sie erwarteten ein Spektakel und sie verspotteten Jesus, der gerade das Gericht durchlitten hat. Und nach diesem Schrei, nach der Finsternis und dem Gericht, kommt der Moment, in dem alles vollbracht ist. Vers 37. Und Jesus stieß einen lauten Schrei aus und hauchte sein Leben aus. Es war ein lauter Schrei. Ja, es war kein Flüstern gewesen. Was hat Jesus hier eigentlich geschrien? Johannes überliefert es uns. Und zwar, es ist vollbracht. Ja, die Schuld, sie ist bezahlt. Die Gerechtigkeit, sie ist erfüllt. Und der Preis für unsere Schuld, sie ist beglichen. Und das ein für alle Male. Und dann sagt er, ja, wie Lukas es berichtet, es sind Worte, dass wieder mal großes Vertrauen zum Ausdruck bringen. Und zwar, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und hier geschieht etwas Wunderbares. Ja, nachdem er das Gericht erlitten hat, nachdem er geschrien hat, dass er verlassen ist, erlebt er wieder die Nähe seines Vaters. Er kann seinen Geist in Gottes Hände legen. Denn die Versöhnung, die ist geschehen. Und nun greift Gott ein, und zwar sichtbar und mächtig, Vers 38. Und der Vorhang im Tempel, der zerriss in zwei Stücken, von oben bis unten. Ja, dieser Vorhang, der trennte das Heiligtum vom Allerheiligsten. Ja, niemand durfte hineingehen, außer dem Hohepriester, und das eben nur einmal im Jahr. Dort stand die Bundeslade und dort war Gottes Gegenwart. Ja, es war ein dicker und es war ein schwerer Vorhang gewesen und kein Mensch konnte das einfach so zerreißen. Ja, und genau in dem Moment, als Jesus starb, da reißt er von oben bis unten. Und das ist auch interessant, genau in dem Moment, ja, zur 9. Stunde, also gegen 3 Uhr am Nachmittag, da beginnen die Priester im Tempel mit der Arbeit. Das lesen wir in 2. Mose, Kapitel 12, Vers 6. Ja, sie stehen bereit, um diese zehntausende Lämmer zu schlachten, so wie sie es jedes Jahr tun. Doch was sie nicht sehen, ist, dass außerhalb der Stadt jemand stirbt, der das wahre Passahlamm ist. Ja, also etwa in dem Moment, als sie anfangen zu schlachten, da macht Jesus genau das überflüssig. Und der Vorhang, der zerreißt. Gott selbst ist es, der ihn aufreißt. Und Gott zeigt damit, der Zugang zu ihm ist frei. Ja, nicht mehr durch Opfer und nicht mehr durch Priester, sondern durch das wunderbare, durch das kostbare Blut Jesu. Die Sühne, sie ist vollbracht. Und jetzt kann jeder, der glaubt, frei und mutig in die Gegenwart Gottes treten. Ja, und der Hebräerbrief, der erklärt das so in Kapitel 9. Solange der Vorhang da war, war der Weg in das Allerheiligste verschlossen. Aber jetzt, durch das Blut Jesu, ist dieser Weg geöffnet. Jesus, er ging als Hohepriester in das wahre Heiligtum und er brachte sein eigenes Blut. Ja, er brachte die ewige Erlösung. Ja, und das lesen wir in Kapitel 9, Vers 11 und 12. Das sind so wunderbare Worte, ich lese es gerne vor. Als aber der Christus kam als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Jesus ging in diese heilige Stätte und brachte zum ersten Mal in der Geschichte Blut, das Gottes Gerechtigkeit befriedigte. Und als Zeichen dafür zerreißt Gott den Vorhang. Und dann in Matthäus Kapitel 27 lesen wir, die Erde, die bebte, die Felsen, sie spalteten sich. Also es geschieht ein Erdbeben und auf das Erdbeben folgte dann direkt ein Wunder der Auferstehung. Wir lesen, die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Das ist wirklich unfassbar. Ja, einige Gläubige, also echte Menschen, die verstorben sind, sie stehen auf. Ja, sie kommen nach der Auferstehung Jesu aus den Gräbern und sie erscheinen vielen. Das ist letztlich ein Vorgeschmack auf die kommende Auferstehung. Das hier ist die Macht des Kreuzes. Jesus, er stirbt und der Tod beginnt hier schon zu verlieren. Ja, die Auferstehungskraft, die wird hier schon sichtbar. Und Gott bezeugt durch all das, dass er da war. Gott war da in der Finsternis. Gott war da, als der Vorhang zerriss. Er war da, als die Erde bebte. Ja, als die Toten auferstanden. Und er war auch da, als die Herzen sich bewegten. Ja, ein Mann, der erkennt das sofort. Der römische Hauptmann, der direkt vor Jesus steht. Es war ein Heide, ein Soldat. Es war ein Mann, der mit dem Tod sehr gut vertraut war. Und er sagt, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Vers 39. Ja, und Lukas ergänzt hier noch, er pries Gott und sagte, dieser Mensch war wirklich gerecht. Ja, was war das für ein Mensch? Was war das für ein Mann? Er war ein Befehlshaber über 100 Soldaten. Ja, er war ein Berufssoldat gewesen. Er war durch die Gewalt auch abgestumpft. Ja, er war einer, der unzählige Male beim Tod von Menschen dabei war. Und diesmal war es eben seine Aufgabe gewesen, den Gekreuzigten zu bewachen. Und dieser Mann, der hat all das gesehen. Er hat die Verhaftung gesehen, die Geißelung. Er hat gesehen, wie er bespuckt wurde, die Schläge. Ja, er hat gehört, wie Jesus zu seinen Feinden, für seine Feinde betete, welche Worte er auch gesagt hat. Er hat beobachtet, wie Jesus starb. Und dann bekennt ausgerechnet er, ja, dieser heidnische Soldat, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und genau hier, in diesem Satz, da erreicht das Markus-Evangelium seinen Höhepunkt. Denn immer wieder zieht sich eine Frage im Markus-Evangelium hindurch. Und zwar die Frage, wer ist Jesus? Und Markus, er beantwortet diese Frage nicht in erster Linie dadurch, dass er mit langen Erklärungen, sondern dadurch, dass er einfach aufzeigt, was Jesus tut, ja, durch das, was geschieht. Und wenn wir so das Markus-Evangelium durchlesen, dann sehen wir, wie Menschen reagieren, wie Dämonen erschrecken, wie Naturgewalten ihm gehorchen. Und dann am Ende, eben nach der Finsternis, nach dem Schrei und nach dem Tod, da spricht ein Heide dieses ganz große Bekenntnis. Wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und das ist die Antwort auf die Schlüsselfrage von Markus. Ja, das ist das Ziel vom Markus-Evangelium. Jesus Christus, er ist der Sohn Gottes. Und dieser Hauptmann, ja, und ausgerechnet er, ist der Erste, der das am Kreuz erkennt. Was für eine Gnade, was für eine Botschaft ist das? Und die Volksmenge, Lukas berichtet davon, als sie sahen, was geschehen war, schlugen sie sich an die Brust. Was war das für ein Zeichen gewesen, an die Brust zu schlagen? Ja, das war ein jüdisches Zeichen für Reue, für Traurigkeit. Also ihr Herz war scheinbar getroffen. Und vielleicht war das sogar auch der Anfang der Erweckungsbewegung, der Bußbewegung, die am Pfingsten dann 3000 Menschen zu Jesus führte. Das Kreuz, das verändert. Und Gott, er war da. Er war da, um zu retten. Er war da, um den Himmel zu öffnen und auch, um die Herzen zu erreichen. Ja, und wir dürfen auch wissen, dass Gott auch heute da ist. Ja, er hat dich und mich gesehen, damals, als Christus starb. Denn wenn du Gottes Kind bist, so lesen wir in der Schrift, dann war Jesu Tod auch dein Tod gewesen. Ja, aber vielleicht ist heute jemand hier, der denkt, für mich ist es zu spät. Ich habe viel zu viel Schuld auf mich geladen. Gott wird mich nicht annehmen. Dann darfst du heute auf diesen römischen Hauptmann schauen. Er stand dort unter dem Kreuz. Ja, er war selber Teil dieser grausamen Hinrichtung. Und doch, und gerade dort erkannte er, wer Jesus ist. Ja, er kapitulierte vor Gott, er beugte sich vor ihm und er sprach: Wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ja, und genau dazu bist du auch heute aufgefordert, wenn du Jesus nicht nachfolgst, wenn du nicht sein Kind bist, wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, dann beug dich vor Gott, dann erkenne deine Schuld, dann bekenne sie und vertraue Jesus dein Leben an. Jesus, er will und er wird dir auch vergeben, denn dafür wurde er auch dort gerichtet, ja, damit du begnadigt wirst. Ich komme zum Schluss. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir nicht nur einfach ein historisches Ereignis, nein, wir sehen das Zentrum der Geschichte. Ja, es ist der Wendepunkt für die ganze Menschheit. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er wurde zur Sünde gemacht. Er wurde verurteilt, obwohl er vollkommen unschuldig war. Er wurde verlassen, damit du und ich nie mehr verlassen werden. Er starb, damit ich leben darf. Ja, was dort am Kreuz geschah, es war nicht nur grausam, sondern es war auch herrlich. Es war nicht nur ungerecht, sondern es war auch gerecht. Und es war nicht nur menschlich zutiefst böse gewesen, sondern es war auch göttlich notwendig gewesen. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann darfst du wissen, dass deine Schuld auf Jesus Christus lag, als er dort hing, als er bestraft wurde. Ja, und deswegen feiern wir dieses Kreuz auch nicht in Traurigkeit, sondern in großer Dankbarkeit. Wir feiern dieses Kreuz auch in Ehrfurcht und auch in Freude. Und warum? Weil der Weg zu Gott offen ist. Weil der Zorn Gottes gestillt ist. Ja, weil das Werk vollbracht ist. Und diese wunderbare Botschaft, die wird in dem nächsten Lied nochmal richtig schön zusammengefasst. Wir wollen zusammen das Lied singen: In dem Kreuz liegt die Kraft.